Corona, kennt ihr noch, kennt ihr noch, gell? Da wurde ich vor einiger Zeit gefragt, auch so bei so einer Veranstaltung, wie ist denn das für dich, Willi? So mit der Maske tragen. Hast du da kein Problem damit? Sag ich, nö. Weil ich kenne das. Weißt du, wenn ich früher einen Bankraub gemacht habe, dann habe ich auch eine Maske getragen. Und die in der Bank haben gezittert. Wenn ich heute in die Bank gehe ohne Maske, zittern sie wieder. Also ich lebe immer wieder in der Vergangenheit. Ihr Lieben, bevor ich mit meiner Geschichte, ich kann nicht die ganze Geschichte erzählen, aber ich will euch schon was erzählen, was sich aktuell ergibt. Ich wurde angerufen. Ich sage, ja, bitte, ja, hallo Willi, ich bin's, der Kalle. Sag, Kalle, schön, dass du mich anrufst. Sag, du weißt, wer ich bin? Sag ich, ne. Ich sag's euch, ich freue mich immer, wenn's Telefon klingelt. Sag, du weißt, ich bin Rockerpräsident von Hamburg St. Pauli. Und ich kenne dich noch von früher. Und ich habe dein Buch gelesen. Du musst dringend kommen nach St. Pauli. Du musst deine Geschichte erzählen, du musst das sagen, was Gott in deinem Leben getan hat. Wisst ihr, was mir sofort von der Bibelstelle einfiel? Geht an die Hecken und Zäune. Geht dahin, wo die Verlorenen sind. Macht die Türen auf, dass die Verlorenen kommen können. Vor kurzem war ich im Gottesdienst auch und habe gepredigt. Da geht die Türe auf und es kommt ein Landstreicher rein. Rotzevoll. Total besoffen, gestunken wie Bock. Und dann kommt er so rein. Und kommt nach vorne, legt sich direkt vorne hin. Der Gemeindeleiter wollte ihn schon raustun, sei, lass ihn liegen. Gibt's was Schöneres, als in der Gegenwart des lebendigen Gottes zu schlafen. Ihr Lieben, einige Tage später hat er sich bekehrt. Sag, Kalle, bereit du vor, wenn es Gottes Wille ist, ich komme. Dann sagt er, du musst kommen am ersten Advent. Und du musst über das Thema sprechen, Gott nimmt sich die Starken zum Raube. Ich bin 2 Tage früher hochgefahren. Ich habe Heilsame informiert, habe einige Gemeinden da oben informiert. Bitte helft mir, wir wollen doch auch die Menschen einladen in St. Pauli. Und da sind wir, die Reeperbahn runter, die große Freiheit hoch, die Talstraße, Herbertstraße, Davidswache, überall hingegangen, wo die Verlorenen sind. In jedes Bordell, in jeden Nachtschuppen, in jede Karaoke-Bar, in jede Transvestitenbar, Menschen auf der Straße, wir haben sie eingeladen, komm doch am ersten Advent zum Kiez-Gottesdienst. Dann holt mich der Kalle ab. Und wir fahren die Reeperbahn runter und ich denke, wir gehen hier, weißt, wie hier so ein Gemeindesaal oder wir gehen irgendwo in eine Kirche oder dann hält der vom größten Table-Dance-Schuppen von ganz St. Pauli. Ich denke noch, oh oh. Als ich reinkomme, gerammelt voll mit Menschen. Es waren Dirnen da. Es waren Landstreicher da, es waren Transvestiten da, es waren Homosexuelle da, es waren die verschiedensten Schattierungen von Sünde war da. Aber ich habe mich noch nicht so wohl gefühlt, wisst ihr, überall hingen Bilder an der Wand. Links soll ich nicht gucken, rechts darf ich nicht gucken. In der Mitte war so ein Rondell, feuerrot. Und es hat sich ganz langsam gedreht. Und darauf musste ich stehen. Und ich sag euch, als ich diese Menschen gesehen habe, wisst ihr, ich war früher ein sehr harter, unbarmherziger Mensch. Das Erste, wo der lebendige Gott mich ausgestattet hat, war Gnade und Barmherzigkeit. Als ich diese Menschen sah, ich sag's euch, meine Augen wurden feucht, weil ich sah mich selber, wie ich früher war. Ich konnte nicht mehr predigen über das Thema, Gott nimmt sich die Starken zum Raube, das ging nicht. Und ich habe gesprochen nur darüber, Jesus Christus lechzt nach deiner Liebe. Jesus hat Durst nach deiner Liebe. Das sage ich dir heute Morgen auch. Du weißt, dass dich Jesus liebt. Aber ich sage dir was. Auch Jesus hat Durst nach deiner Liebe. Sag mal zu Jesus im Gebet, Herr Jesus, ich liebe dich. Weil er braucht es. Er hat für uns den teuersten Preis bezahlt. Jesus, ich liebe dich. Und ich spreche so ein bisschen über mein Leben, was der lebendige Gott in meinem Leben getan hat, und so manche Tränen laufen runter von den Damen. Als alles fertig war, sahen viele aus wie Zebras, weil die Schminke lief runter, wisst ihr? Und dann kam eine alte Dirne zu mir mit 83 Jahren, die immer noch anschafft. Und sagt, Willi, danke, dass du gekommen bist. Weißt du, wir erleben immer wieder, dass sich Menschen bekehren. Und dann gehen sie weg und sie kommen nie wieder zurück. Danke, dass du gekommen bist und uns eine Türe aufgestoßen hast. Es gibt Rettung. Es gibt Rettung, ihr Lieben. Wir dürfen unsere Herzen nicht verschließen vor Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben. Weil genau für die Menschen kam Jesus Christus. Er kommt, um das Verlorene zu suchen. Ich bin so ein Verlorener. Und wenn Jesus Christus mit mir fertig geworden ist, wie leicht hat es mit dir. Ihr Lieben, als ich geboren wurde, hat meine Mutter mich abgelehnt. Sie hat mich nicht gefüttert, sie hat mich nicht gewickelt, sie hat mich nicht gebadet. Das Geschrei wurde ihr zu viel von mir und sie setzte mich in den Kinderwagen. Ulmerin, ich grüße dich, gell? Du bist auch da. Du weißt, du kennst dich ja aus. Fuhr aus Ulm-Wieblingen raus mit dem Kinderwagen, legte mich in einen Feldgraben rein und fuhr mit dem leeren Kinderwagen weiter. Verreck doch, du Bastard. Ich wurde gefunden und ich kam ins Krankenhaus und ich war 7 Monate im Krankenhaus und ich schwebte so zwischen Leben und Tod. Ich war vor einiger Zeit in Blaustein. Du kennst Blaustein, gell? Ich war in Blaustein, das ist bei Ulm. Und ich sollte einen Abend halten und da, wo du sitzt, da saß eine alte, kennt ihr Diakonissen? Da saß eine alte Diakonissenschwester, schon über 90 Jahre alt, total faltig. Und ich komme rein und ich sehe, das Weib weint. Ich denke, boah, was hat sie denn? Ist das ein armes Herzele? Aber ich hatte keine Zeit und ich wurde auf die Bühne geholt und kaum fange ich an zu reden, weint die noch mehr. Ich dachte hinterher, zu der muss ich gehen. Und dann habe ich mich hinterher zu ihr gesetzt und sage, Herzele, was ist los mit dir? Ich sehe dich den ganzen Abend nur weinen. Gibt es etwas, wo du Probleme hast? Kann ich dir helfen? Brauchst du Gebet? Schwesterle, was ist denn los? Und dann dreht sie sich zu mir rum. Nimmt meine Hände in ihre Hände. Und schaut mich an. Und es laufen ihr die Tränen runter. Und dann sagt sie, Mein Helmele. Ich löse es auf. In Ulm sagt man zu Wilhelm nicht Wilhelm, sondern Helme. Und zu dem kleinen Wilhelm sagt man Helmele. Und es stellt sich raus, ihr Lieben, diese uralte Diakonissenschwester war damals im Bethesda-Krankenhaus in Ulm auf der Kinderabteilung die leitende Schwester. Und sie hat mich 7 Monate lang gepflegt. Jetzt weiß ich, warum die geweint hat. Doch nicht, weil sie Kummer hatte, sondern sie weinte deswegen. Ihr Helmele hat überlebt. Entschuldigt bitte, wenn ich so leise bin. Aber das bewegt mich immer wieder neu. Die Ärztin sagt meinem Vater, Herr Bunz, ihr Kind ist nicht normal. Ihr Kind hat haben wir hier Psychologen? Du bist Psychologe. Was bedeutet abgeflachtes Normverhalten? Ich weiß das nicht. Ihr Kind hat abgeflachtes Normverhalten. Was bedeutet das ganz laut? Gell? Ihr Kind ist nicht normal. Wir gehen davon aus, dass Ihr Kind zu 100% geistig behindert ist. Heute spricht hier jemand, der den Vollschuss hat. Ihr Kind wird nie normal zur Schule gehen. Ihr Kind wird nie lebenstüchtig sein. Ihr Kind ist kaputt. Das Beste wird sein, das kommt irgendwo in ein Kinderheim, bis es erwachsen ist und dann kommt es in eine andere Einrichtung und da bleibt es dann, bis es halt vorbei ist. Ist eine schöne Prognose für ein Leben, gell? Oder? Mein Vater hat es nicht geglaubt. Ich wurde sogar eingeschult mit Schultüte. Weißt du noch, deine Schultüte? Weißt du noch? Oh, war das schön, gell? Was war denn da drin? Viel Süßigkeiten, gell? Bei mir war viel Zeitung drin. Mit oben drauf ein bisschen Smarties und Milky Way und so, weißt du? Die Lehrerin fragt, Kinder, was wollt ihr denn später einmal werden? Was wolltest du werden? Lehrer und Fußballer. Jetzt kommen zuerst die Männer. Was wolltest du werden, weißt du noch? Ja, in der Okay. Ehemaliger Gemeindeleiter, was wolltest du werden? Korbmacher, okay. Jetzt kommen die Mädchen dran. Was wolltest du werden? Okay, was wolltest du werden? Krankenschwester. Und was wolltest du werden? Auch Krankenschwester. Weißt du, da gab es Stewardess und manche hatten die Frechheit, Polizist zu sagen. Und dann kommt die Lehrerin zu mir, Wilhelm, was möchtest denn du mal werden? Und ich schaue sie an und sage, Frau Bauer, ich werde Gangster. Das war der Traum meines Lebens. Ist das normal? Als mein Vater mitbekam, dass ich den Mädchen Zöpfe abschneide, da hat er gewusst, mit meinem Kind stimmt tatsächlich was nicht. Und er brachte mich zu Psychologen, zu Psychotherapeuten. Die haben mit mir Tests gemacht. Und die hatten ein einstimmiges Ergebnis. Das Kind ist schon so kaputt. Wir sind nicht in der Lage, dem Kind zu helfen. Das geht nicht. Das Kind in Heim tun, so wie es geplant war. Ein Heim nach dem anderen kam bei mir dran. Immer wieder weg mit dem, weg mit dem. Wir wurden mit dem nicht fertig. Wisst ihr, ich hatte schon mit 6 Jahren den Titel der Blutbad-Willi. Warum? Weil ich liebte es, Schlägereien zu machen. Und wenn die nicht genug geblutet haben, dann habe ich ihre Gesichter noch an der blanken Hauswand gerieben, bis das Blut gelaufen ist. Ein Heim nach dem anderen. Und dann ruft ein Heim aus Feigenense, das ist bei Pforzheim, ruft ein Heim an, das war der Herr Pöte, und er sagt, Herr Bunz, ich habe von Ihrer Not gehört. Bringen Sie uns Ihren Sohn, wir werden mit ihm fertig. Wurde er nicht. Aber ihr Lieben, da ist was passiert, was mich für mein Leben geprägt. Die nächsten 20, 25 Jahre. Mich hat weder mein Vater besucht, noch eine Tante besucht. Ich bekam nie Besuch. Wenn ich Besuch bekam, dann bekam ich entweder vom Psychologen, vom Psychotherapeuten oder irgend so einer Tussi vom Jugendamt. Und ich komme in den Besuchraum rein, steht eine jüngere Frau da. Ich denke, schon wieder so eine vom Jugendamt. Und dann macht die den Mund auf. Hallo Helme. Ich denke, wie spricht denn die? Hallo Helme, ich bin's, deine Mutter. Könnt ihr euch vorstellen, was in Sekunden durch mein Herz durchging? Was in Sekunden durch meinen Kopf durchging? Das ist doch die Frau, die mich damals weggeworfen hat, die mich in den Graben geworfen hat. Ich kannte die Frau ja nicht. Wenn ich meinen Vater gefragt habe, Papa, komm, erzähl mir von der Mama. Man hat immer die drei gleichen Sachen gesagt. Weißt du, deine Mutter war eine Hure. Deine Mutter war eine Schlampe. Und Helmut, es wäre besser gewesen, du wärst damals auf dem Feld verreckt. Glaubt ihr, dass das einem Kind wehtut? Mag er noch so kaputt sein, gell? Das tut weh. Oh, ich dachte, wow, meine Mama ist gar nicht so, wie mein Papa gesagt hat. Die ist gekommen. Die ist gekommen, die holt mich jetzt nach Hause. Boah, jetzt habe ich auch endlich eine Mama, die mich lieb hat. Eine Mama, die mich in den Arm nimmt. Und ich habe mich so, mag ich noch so kaputt gewesen sein, ich habe mich so nach einer Familie gesehnt. Aber es ist meine Mama da. Ich weiß nicht, macht ihr das in Eichstätten auch? Nee, Eichach. Dieses Dorf kann ich mir nie merken. Eichach, macht ihr das auch? Kennt ihr das auch? Papa, Mama mit den Kindern spazieren gehen, Engele flieh, kennt ihr das? Boah, ich sag dir, mit mir hat kein Mensch Engele flieh gemacht. Und ich sag's euch, wenn ich sowas gesehen habe, dann habe ich Anlauf genommen und habe in die Kinder reingetreten. Nicht, weil ich böse war auf die Kinder, sondern ich war eifersüchtig auf Engele flieg. Was völlig normal ist, gell? Aber es ist meine Mama da. Und wenn man sagt, meine Mama, so, jetzt gehe ich wieder. Kennt ihr den Begriff, das Herz ist gebrochen? Kennt ihr den Begriff? Kann ein Kinderherz auch brechen? Mein Herz ist an dem Tag zerbrochen. Die letzte Hoffnung, die Mama nimmt mich mit, war weg. Und ich habe gesagt, das passiert mir nie wieder. Und da war ich so, wisst ihr, als hätte ich so einen Schalter umgelegt. Und ich selber habe mir verboten, jemals wieder etwas zu fühlen. Weißt du, warum ich nichts mehr fühlen wollte? Dann kannst du mir nicht mehr wehtun. Wenn ich nichts mehr fühle, kannst du mich nicht mehr wehtun. Ich wollte ab dem Tag keine Freunde mehr haben. Weil Freunde können einen verraten. Sondern ich wollte gefürchtet sein. Die Leute sollten vor mir Respekt haben. Die Leute sollten vor mir Angst haben. Das Heim hat mich nicht gehalten. Ich habe euch vorhin erzählt von diesem schweren, schweren Autounfall, wo der Polizist ums Leben kam. Ich bekam damals 5 Jahre verschärften Kerker. Verschärfter Kerker ist ungefähr so in Österreich, wie hier Mitte der 60er Jahre Zuchthaus war. Hier in der Nähe gibt es ja ein Zuchthaus, gell? Stadlein. Hä? Eichach, ja klar, das Mädchenpensionsheim, genau. Da war doch die Vera Brüne auch gesessen, genau, richtig, ja genau. Ihr Lieben, aber nach 2,5 Jahren wurde ich abgeschoben nach Deutschland. Mein Vater hat ein Haus gebaut und hatte so eine Einlieger. Kennt ihr Einliegerwohnungen? So. Sagte, du, wenn du versprichst, nicht mehr kriminell zu sein, wenn du versprichst, arbeiten zu gehen, dann darfst du zur Miete in die Wohnung gehen. Ich habe mir einen Job gesucht. Ich bin morgens zur Arbeit gegangen, abends nach Hause gekommen. Ich habe keinen Einbruch mehr gemacht, keinen Raub mehr gemacht. Ich habe nichts mehr Kriminelles gemacht. Ich habe nicht einmal mehr Zöpfe abgeschnitten. Nichts mehr. Ich habe es geschafft. Was denkst du, wie lange ich es geschafft habe? Ja, überleg dir mal ein bisschen. Ah ja. Was denkst du, wie lange habe ich es geschafft? 2 Jahre? Gut. Wer sagt ein halbes Jahr? Du sagst ja ein halbes Jahr. Okay. Ich habe es geschafft, genau 14 Tage habe ich es geschafft. Was ist passiert? Wer von euch weiß, was Albträume sind? Macht mal Hände hoch, komm. Wir sind ja unter uns, wir sind eine Familie. Und das heißt, wenn du einen Albtraum hast, verzeiht, wenn ich immer wieder in Schwäbische komme, aber ich bin halt ein Schwab. wenn du einen Albtraum hast und du wachst auf, du kannst schwer wieder einschlafen, stimmt das? Und ich habe immer wieder den gleichen Traum gehabt. Ich träumte, wie ich in den Polizeiwagen donner. Ich sah im Traum, wie sich der das Genick bricht und ich konnte nicht mehr schlafen. Jetzt bin ich zum Arbeitskollege gegangen und sage, du, ach, manchmal, da habe ich so komische Träume. Ich kann einfach nicht mehr einschlafen. Sagt er, du, das kenne ich. Das hatte ich auch mal. Aber bei mir ist es wieder gut. Sag ich, was hast du gemacht? Was machst du da dagegen? Ach, sagt er, weißt du, ich trinke abends meine 7-8 Bier und dann schlaf ich besser. Ja, ich habe das sofort getestet. Ich habe wirklich besser geschlafen, aber die Träume kamen zurück. Da dachte ich, ja gut, dann trinke ich halt ein bisschen mehr. Und habe dann schon im zweistelligen Bereich getrunken. Es kam die Zeit, da bin ich schon betrunken in die Firma gegangen, betrunken in der Firma, betrunken nach Hause, betrunken abends, betrunken ins Bett, betrunken aufgewacht. Der Chef hat mich entlassen, mein Vater setzte mich auf die Straße. Und da fiel mir mein Traumjob ein. Was war mein Traumjob, weißt du es noch? Was wollte ich warten in der Schule? Ja, Gangster, richtig. Du hast gut aufgepasst. Jetzt müsst ihr keine Angst haben, gell, okay? In den 2,5 Jahren, wo ich in Österreich war, da hatte ich die Zelle geteilt mit einem der besten Taschendieben von ganz Frankreich. Da habe ich meine Ausbildung gemacht als Taschendieb. Und es ist so, im Gefängnis lernst du das, was du noch nicht kannst. Und gab es das hier früher auch? Die Geschäfte hatten ja nicht so lange offen wie heute. Da gab es die langen Samstage, kennt ihr die noch? Oh, das war meine Einnahmequelle. Da habe ich die Geldbeutel gezogen und die Uhren und die Ringe und was alles so gab. Als es gut geklappt hat, normale Diebstähle, dann kam auch mal ein Raub und dann kam mal ein Bankraub und noch mehrere Sachen, die ich jetzt nicht erzähle, weil wir Kinder da haben. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, mein Vater ist gläubig. Aber in ganz Ulm wusste niemand, dass mein Vater einen Sohn hat, der kriminell ist. Einmal bin ich durch Ulm gelaufen, in der Neustraße, und da gab es ein Juweliergeschäft namens Rotfuß. Ich war sehr betrunken. Und komme an dem Geschäft vorbei, so weißt du, und dann sehe ich es da glitzern. Ich habe gedacht, die haben das alle für mich reingelegt. Das nehme ich jetzt wieder mit. Normalerweise, ich habe auch eure Türe draußen angeschaut, gell? 10 Sekunden ist sie offen. Normalerweise brauche ich 10, 15 Sekunden, dann ist die Türe offen. Aber ich war sowas von betrunken, ich habe die Türe nicht aufgekriegt. Dann bin ich zum Nachbar gegangen und habe seinen Müllcontainer geholt. Und bin mit dem Müllcontainer durch die Glastüre gefahren. Am nächsten Morgen stand groß in der Südwestpresse in Ulm, ein Mülleimer-Phantom hat zugeschlagen. Jetzt mein Vater predigt. Mein Vater darf Bibelstunden halten. Mein Vater darf Gebetsstunden halten. Er war Leiter vom Männerkreis. In Ulm wusste niemand, dass es mich gibt. Interessant ist, mein Vater heißt auch Wilhelm Bunz. Und es kommt groß in der Zeitung, gesucht wird Wilhelm Bunz. Alle dachten, das war mein Vater. Da hat er gepredigt am Sonntag über die 10 Gebote. Kennen wir doch 10 Gebote, gell? Da kommt drin vor, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut. Und dann macht er am Montag einen Bankraub. In der Bibelstunde hat man durchgenommen den 1. Korintherbrief. Mensch, und 1. Korinther 13, der handelt doch von der Liebe, gell? Kennen wir das? Die Liebe glaubt alles. Die Liebe hofft alles. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Die Liebe trägt das Böse nicht nach und so weiter. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 3. Aber die Liebe ist das Größte unter ihnen. Und in der gleichen Nacht stirbt durch seine Hände ein Mann. Mein Vater wurde von allen Ämtern enthoben. Er sagte keinem, ich habe einen Sohn. Mir wurde der Boden so heiß. Bin nach Hamburg, St. Pauli damals. Kennt ihr noch das Buch, der Mann mit der Maske? Wer kennt das Buch noch? Der Mann vom Rocky. Den kenne ich noch von früher. Ich habe bei ihm im Wohnzimmer übernachtet. Es gab eine Schießerei, ich habe es euch erzählt. Ich wurde verhaftet, kam nach Stuttgart-Stammheim. Wer von euch kennt die RAF? Sagt euch das noch was, ja? Sagt euch der Name noch was? Gudrun Enslin? Okay. Die Gudrun Enslin, die kommt aus einem gläubigen Elternhaus. Habt ihr das gewusst? Ihr Vater war Pastor, Pfarrer. Und es gibt im Schwarzwald, gab es damals in Zafelstein, im Haus Felsengrund, gab es Kinderfreizeiten. Aber das war keine, weiß ich nicht, aus Steinen gebaut, das war eine Bretterhütte. Die Mädchen haben in der Bretterhütte übernachtet und die Buben oben im Wanderheim, im Wald. Und die Gudrun Enslin war da. Und da kommt die Frau Dr. Wasserzug und predigt darüber, Jesus hat alle Kinder lieb. Und die Gudrun Enslin wurde aber sowas von getroffen, von der Botschaft für Jesus. Die hat ihr Leben an diesem Tag in Zafelstein bei der Frau Dr. Wasserzug sich bekehrt. Hat ihr Leben in Ordnung gebracht, kam nach Hause. Mama, Papa, ich habe Jesus mein Leben gegeben. Sie hat mitgearbeitet in der Jungschar. Wisst ihr, was Jungschar ist? Die heutigen Royal Ranger, gell? Als sie konfirmiert war, hat sie mitgearbeitet im Jugendkreis, hat Jugendgebetstunden gehalten, hat Jugendbibelstunden gehalten. Sie war feurig für Jesus. Sagt es nicht, die Frau tut mir leid, ich sag's euch. Einer in der Gemeinde bei ihnen, wo sie war, einer in der Gemeinde hat irgendwas zu dem Mädel gesagt. Und es war für sie so verletzend und so schlimm, dass sie auf dem Absatz kehrt gemacht hat, Jesus verlassen hat und sie starb als Terroristin. Ihr Lieben, wir müssen aufpassen, was wir dem einen sagen. Als damals der Kain seinen Bruder erschlagen hat, erzählt später, fragt Gott, Kain, sag mal, wo ist eigentlich dein Bruder Abel? Was sagt der Kain? Sollt ich meines Bruders? Jetzt sage ich dir was. Du bist der Hüter von deinem Bruder. Du bist der Hüter von deiner Schwester. Und wenn der Stefan krank ist und nicht mehr weiter kann, dann bist du Hüter von ihm. Und du trittst für ihn ein im Gebet und stürmst den Thronsaal Gottes. O Herr, richte ihn wieder auf. Wenn du stark bist und euer ehemaliger Gemeindeleiter ist momentan in Anfechtung, dann scheiß ihn nicht zusammen, sondern dann geh ins Gebet und tritt in den Riss für ihn. So lange, bis er selber wieder laufen kann. Man tut so leicht über andere urteilen und wissen gar nicht. Ich selber bin ein begnadeter Sünder. Vergesst niemals, jeder Sünder hat eine Zukunft und jeder Heilige hat eine Vergangenheit. Vor Gott sind wir alle gleich, stimmt das? Glaube mir das? Ich war in der Schweiz. Und ich habe auch darüber gesprochen, vor Gott sind wir alle gleich. Na erhebt sich eine 80-Jährige und schreit nach vorne, was erlauben Sie sich? Zu sagen, vor Gott sind wir alle gleich. Ich bin nicht so wie Sie. Ich habe noch nie gestohlen. Sie haben gestohlen. Ich habe noch nie gemordet. Ich habe noch nie betrogen. Ich habe noch nie geflucht. Ich bin ein guter Christ. Da sage ich, Herzele, wieso bist du ein guter Christ? Woher weiß ich das? Ich gehe schon seit 60 Jahren jeden Sonntag in die Kirche. Ich gehe seit 60 Jahren jeden Mittwoch in die Bibelstunde. Ich bin ein guter Christ. Sag ich, Herzele, ich gehe seit 50 Jahren jeden Tag in eine Garage und bin immer noch kein Auto. Wenn du sagen willst, du bist Christ, dann musst du dein Leben Jesus geben. Dass du hier in die Gemeinde kommst, zeichne dich als Christ nicht aus. Aber wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann bist du ein Kind Gottes. Dann bist du ein Kind Gottes. Erlöst, erlöst durch das Blut. Wie habe ich es bei Jesus so gut? Stimmt es? Als bekannt wurde, der Wilhelm hat sich bekehrt, hat es auch der Anstaltsdirektor mitbekommen. Und er sagte zu den Beamten, ihr müsst aufpassen, der Willi plant was. Ich hatte damals langes Haar und langer Bart. Jetzt macht er einen auf Ersatzmose. Der plant was. Aber dann merkte er, dass es echt ist. Und er hat sich eingesetzt für mich bei der Strafvollstreckungskammer in Karlsruhe, dass man mich bedingt entlassen kann. Bedingt heißt, ich habe Sicherheitsverwahrung. Diese Sicherheitsverwahrung bekam ich auf lebenslängliche Bewährung. Ich stehe immer noch unter Bewährung. Seit 37 Jahren. Ist das nicht schön? Ah. Mich hat niemand besucht im Gefängnis. Weder Christen noch keine Christen, kam keiner zu Besuch. Als bekannt wurde, der Wilhelm hat sich bekehrt, da sind die gekommen wie die Ratten aus ihren Löchern. Es kamen die Katholen, es kamen die Evangelen, es kamen Methodisten und Baptisten und wie sie alle heißen. Und jeder freute sich mit mir. Und die einen sagten, Wilhelm, wenn du im Glauben wirklich wachsen willst, dann kommst du an dem Buch nicht vorbei von Wilhelm Busch, Jesus unser Schicksal. Der andere sagt, du musst das Buch lesen von Dr. Gerhard Bergmann. Der dritte sagt, du musst das Buch lesen von Dr. Billy Graham und von Dr. Backpulver und Dr. Oetker und wie die ganzen Doktoren heißen. Und kein einziger sagte mir, Wilhelm liest die Bibel. Ich bin nicht so klug wie andere Menschen, weil ich habe es ja schriftlich, ich habe einen Dachschaden. Ne? Aber eines war mir klar, wenn man sagt, die Bibel ist Gottes Wort, dann muss doch Gott der Autor sein von diesem Wort. Und ich sagte, Herr, da stimmt was nicht. Alle sagen, ich soll das Buch lesen. Keiner sagt, lies die Bibel. Wenn du der Autor bist von diesem Wort, dann müsstest doch du in der Lage sein, mir dein Wort aufzuschließen, dass ich es verstehe. Ihr Leben, so lebe ich schon seit 37 Jahren. Da gibt es ein Kinderlied, kennt ihr das? Lies die Bibel. Komm, jetzt singen wir. Lies die Bibel, bet jeden Tag, bet jeden Tag, bet jeden Tag. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Wenn du wachsen willst, wenn du wachsen willst. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ihr Lieben, ganz kurz, mein Buch gibt es ja in 5 Sprachen inzwischen. Und dann hatte ich eine Zoom-Schaltung mit Menschen, die Jugoslawisch sprechen. Ich kann ja kein Jugoslawisch, gell? Dachte ich, ach, irgendwie, komm, ich will irgendwas sagen auf Jugoslawisch. Ah, da fühlen sie sich wohl vielleicht, weißt? Und habe ich gelernt, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Soll ich mal sagen, wie das auf Jugoslawisch heißt? Čita Bibliju, moni svaki dan, da rasti ćeš. Ah, ist das schön, oder? Ah, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Hä? War es richtig? Chwala, chwala, Gospod s tobom.
Ja, ihr Lieben.
Ich bekomme einen Brief von der Schwaben Streckungskammer. Sie wurden entlassen am 15.02.85. Ich habe mein Leben Jesus gegeben gehabt. Ich ging zum Pfarrer, habe mir eine neue Bibel geholt. Und dann kommt der Brief an und ich bin gerade im ersten Johannesbrief, Kapitel 1 und lese Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, kennt ihr das? Ist er treu und gerecht und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ihr Lieben, eins habe ich im Glaubensleben vom ersten Tag an kapiert. Nicht mit Gott diskutieren. Gehorchen. Ich bin auf meine Knie gegangen in meiner Zelle und habe alle meine Sünden bekannt, die mir bewusst waren. In mir hat es immer wieder rumort. Du musst deine Sünden richtig bekennen. Herr, ich habe das schon gemacht. Ja, was ist mit den Sünden, die man dir damals nicht nachweisen konnte? Aber du warst. Ich wurde für über 100 Straftaten, die konnte mir nichts nachweisen. Sei Herr, das machen wir nicht jetzt. Nee. Ich war im halben Jahr entlassen. Wenn ich jetzt diese Sünden bekenne, kostet mich das nochmal 15, 20 Jahre. Würdest du das machen? Puh, sagt er, puh. Philipp, würdest du das machen? Halbes Jahr? 20 Jahre. So, ja, das machen wir nicht so. Das können wir draußen irgendwie regeln. Kennt ihr das Wischiwaschi-Christentum? Das kann man schon irgendwie regeln. Aber wisst ihr, der Herr ist ein gnädiger Gott. Und wenn der Herr was von dir will, dann kommt er auch zum Ziel. Und wisst ihr, der Herr hat ein ganz besonderes Verständnis für unsere Frauen. Ihr wisst, wie man Hefeteig macht, gell? Der wird geknetet, gell? Und der Herr begann, mich zu kneten. Du musst bekennen. Sag ich, nein, Herr, nicht jetzt. Herr, knetet weiter. Dann bin ich treu und gerecht. Aber Herr, das kostet mich so und so viel. Nein. Und er knetet weiter. Und eines Tages konnte ich nicht mehr. Und dann habe ich geschrieben an den Staatsanwalt, sehr geehrter Herr Staatsanwalt, Sie können sich sicherlich noch an mich erinnern. Er konnte. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Wenn du ins Gespräch kommst, sag, dass du Jesus gehörst. Gib Zeugnis drüber. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Die Bibel sagt in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, ich soll meine Sünden bekennen. Und ich muss ihnen sagen, alles, was sie eingestellt haben, ich war's. Dann habe ich gedacht, dass es nicht so schlimm ist. Unterschreibe ich ein bisschen spaßig. Und habe dann geschrieben, hochachtungsvoll, Doktore Don Vigliardo de Bunza. Ich bin zum Pfarrer gegangen, der Pfarrer war für mich so ein bisschen Ansprechpartner für biblische Fragen. Ich komme zu ihm und er sagt, was liest denn gerade in der Bibel? Sage ich, ja, ich bin gerade im ersten Johannesbrief. Oh, sagt er, das ist ein schöner Brief. Ja, sage ich, der ist schön. Mhm. Ja, bei welchem Vers bist du denn? Ja, gerade beschäftige ich mich mit dem Vers 9. Ja, was steht denn da? Ich habe mir noch gedacht, das müsste der als Pfarrer schon wissen. Aber ich habe es ihm gesagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Sagte Wilhelm, tatsächlich, wir dürfen das machen. Hast du das schon getan? Sag ich, ja. Dann ist es gut. Ja, und ich habe auch gleich im Staatsanwalt geschrieben. Sagte, was hast du? Ja, ich habe dem Staatsanwalt geschrieben. Was schreibst du dem Staatsanwalt? Ja, ich habe ihm geschrieben, dass alles das, was er eingestellt hat, dass ich es war. Da sag mal, bist du noch ganz dicht? Warum machst du sowas? Ja, aber sag, guck sie mal. Da steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ach, sag du, Wilhelm, du darfst doch die Bibel nicht so wörtlich nehmen. Das war ein guter Seelsorger, gell? Einige Tage später kommt ein dicker Brief. Anklageschrift. Alle Delikte, wo ich bekannt hatte, standen da drin. Von Bankraub 8 Jahre, von normaler Raub 5 Jahre, von Diebstahl des. Monate, Monate, Jahre, Jahre, Monat, Monat, Jahre, Jahre. Ich habe nur noch die Zahlen zusammengezählt und kam auf 123 Jahre. Also Strafzusammenzug sind 15 bis 20 Jahre. Dachte ich, der Pfarrer hat wahrscheinlich schon recht gehabt. Hätte ich nicht tun sollen. Will den Brief zurückstecken in den Umschlag und sehe, da ist noch einmal ein Blatt Papier drin. Und ich hole das Blatt Papier raus und dann lese ich, lieber Bruder Bunz. Mich hat im ganzen Knast noch keiner Bruder genannt. Und wer es gewagt hätte, hätte aufs Maul gegeben. Ich freue mich, dass sie ihr Leben Jesus gegeben haben. Es war der auch Christ. Und ich, alle Delikte, wo sie jetzt bekannt haben, stehen nicht im Verhältnis zu dem, warum sie im Bruchsal sitzen. Und ich stelle alle Delikte ein nach § 154 StPO und ich wünsche ihnen für ihre Entlassung Gottes reichen Segen. Und da habe ich was gemerkt, ihr Lieben. Wenn der Herr in seinem Worte etwas zusagt, dann hält er das gewiss. Und ich sag euch, ich könnte euch Stunden erzählen, was der Herr in meinem Leben getan hat. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass man sich nicht schlagen darf als Christ. Weil ich hatte ja niemanden, der mir das gesagt hat. Und wenn mich einer anlügt, dann gibt's aufs Maul. Wenn jemand was Falsches sagt, gibt's aufs Maul. Und ich bin entlassen worden und ich war im ersten Gottesdienst. In Nagold. Und vorne steht der Pfarrer oder Pastor, was es war, und sagt, also ihr Lieben, das mit der Jungfrauengeburt und das mit der Auferstehung, das ist ein Märchen. Da bin ich aufgestanden und habe mal ein paar gedonnert. Ja, der hat mich nie mehr eingeladen. Aber inzwischen weiß ich, dass ich das nicht tun darf. Das heißt, der Herr hat mit mir über Jahre arbeiten müssen. Über Jahre arbeiten müssen. Und ich bin dem Herrn so dankbar, dass er mit mir arbeitet und nicht die Menschen. Ihr Lieben, bevor ich jetzt Schluss mache, noch eins darf ich erzählen. Kennen wir das auch? Wir beten über Jahre hinweg für Menschen und die bekehren sich einfach nicht. Kennt ihr das? Mein Vater hat für mich 28 Jahre gebetet und mit jedem Gebet wurde ich schlimmer. Und dann hat mein Vater gesagt, ich kann nicht mehr. Herr, ich gebe dir meinen Sohn zurück, mach mit ihm, was du willst. Und in dem Jahr konnte ich mich bekehren, hat er endlich mal die Finger von mir weglassen. Ich war eingeladen, wer kennt Michael Stahl? Okay, der Michael ist mein Kumpel. Und ich war mal bei ihm wieder zum Kaffee trinken und er sagte, du bei mir im Ort, da wohnt einer, der ist ähnlich gewesen wie du. Und den betreue ich schon 12 Jahre. Aber so, weißt du, so der letzte Schritt, weißt du, auf Jesus zugehen, der kann das nicht. Ob ich mit ihm ein Psychle mache, Date bei ihm? Ja, sag ich, klar, machen wir. Der Mann hat auch mein Buch gelesen und wo der mich sieht, der hat mich hier totgedrückt vor Freude. Du kommst in mein Haus, sein Wohnzimmer war 12 Quadratmeter groß. Ganz bescheiden, schwerst Alkoholiker. Und irgendwann kommen wir ins Gespräch und da sagt der Willi, jetzt musst du mir mal was sagen. Ich bin auch ein Gangster gewesen. Ich habe auch schlimme Dinge getan. Aber so schlimm wie du war ich nie. Aber wie kann das sein, dass du so fröhlich bist? Und ich kann einfach nicht fröhlich sein. Ja, sei du, für mich war die Rettung, dass ich Jesus mein Leben gegeben habe. Sonst wäre ich heute noch im Bruchsal. Ja, sagt, aber, wie geht denn sowas? Wie geht denn sowas? Wisst ihr, und durch den Alkohol hat er seinen Verstand halb weggesoffen schon. Dann habe ich ganz einfach mit ihm geredet, sage, weißt du, ich habe kapiert, ich brauche Jesus, ich brauche ihn. Und da gibt es ein Wort in der Bibel, da heißt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an und wer mir auftut, zu dem will ich eingehen. Ja, wie hast du denn gemacht? Jetzt sag's endlich. Ja, sag ich, habe gesagt, Herr Jesus, bitte komm in mein Herz. Die Türe ist offen. Ich habe gedacht, das Gespräch ist jetzt fertig. Es fängt ja schon wieder an. Ja, Willi, wann kann man das machen? Ja, du, das kannst du in 10 Jahren machen, das kannst du in 5 Jahren machen, das kannst du in 2 Jahren machen, das kannst du heute Abend machen oder das kannst du auch gleich machen. Ja, was muss ich jetzt da tun? Ja, einfach Jesus das sagen, was du auf dem Herzen hast. Kannst du das nicht du für mich machen, Willi? Sag ich, nee, das mache ich nicht. Das ist eine persönliche Geschichte zwischen Jesus und dir. Sag's ihm so, wie du es denkst, wie du es auf dem Herzen hast. Du kannst mit Jesus schwätzen, so wie dir der Schnabel gewachsen ist. Ihr Lieben, dann macht er den Mund auf. Und sagt, Herr Jesus, du hast gehört, was der Willi gesagt hat. Wollt immer gleich der Willi vorschieben, weißt du? Du hast gehört, was der Willi gesagt hat. Und ich mache jetzt meine Herzenstür weit auf. Bitte komm in mein Herz und mach hinter dir die Tür wieder zu. Ihr Lieben, dem hat kein Mensch gesagt, du darfst nicht trinken. Seit der Sekunde hat er kein Verlangen mehr nach Alkohol. Ist es nicht schön? Jesus macht frei. Ihr Lieben, ich freue mich, dass ich da sein durfte. Ich konnte nur ein bisschen anreißen. Bruder, darfst du hochkommen? Danke, dass ich da sein durfte und der Herr soll euch reichlich segnen und seid nicht so traurig, dass in der Welt so dunkel ist. Wer glaubt, dass in der Welt so dunkel ist? Mach mal die Hände hoch. Du glaubst das auch? Toll. Jetzt stell dir mal vor, Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und jetzt sage mir, in der Welt wird es immer dunkler. Da stimmt was nicht, oder? Ganz ehrlich. Ja, dann kann es nicht so dunkel sein. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, woran liegt es, dass in der Welt so dunkel wird. Und ich sage es euch ganz echt, wir Gotteskinder, wir müssen uns an der Nase fassen. Wir haben eines verlernt, zu leuchten für Jesus. Dahinter haben wir Psychologin, gell? Jetzt passt mal auf. Ich sage es jetzt sehr höflich, okay? Die Psychologen sagen Folgendes. Die Augen sind das Fenster oder der Spiegel der Seele. Und da habt ihr recht. Die Augen sind der Spiegel der Seele. Wenn du dich bekehrst, wenn du wiedergeboren bist zur lebendigen Hoffnung, wo nimmt dann Jesus Wohnstatt? Da drin. Und wenn Jesus in deinem Herzen wohnt, dann lass ihn immer wieder aus dem Fenster gucken. Und in der Welt wird es heller. Der Herr segne euch.